Ja, meine Uhr dient zu eurem Schutz, dass es heute nicht zu lange dauert. Ein paar Worte vielleicht zu mir selber. Ich bin André Hildebrand und weil wir auch nicht so eine Riesengemeinde sind, machen wir das alles ehrenamtlich. Sprich, ich habe in der richtigen Welt auch noch einen Beruf. Ich bin eigentlich Physiker und arbeite als Produktmanager in Paderborn. Ich habe heute meine Frau und meine drei Kinder mitgebracht und wir sind echt froh, hier zu sein. Und ich bin vor allem auch ein bisschen eingeschüchtert, weil normalerweise kann ich mich hinter einer Kanzel verstecken. Wir sind nicht so viele Leute und ich habe kein Mikrofon. Also bitte vergebt mir, wenn ich mich manchmal verhaspel. Ich habe als Thema für euch heute mitgebracht den Glauben. Ich denke, manchmal ist es ganz gut, wenn wir wieder zurückgehen zu den Basics. Ja, also wirklich uns den Anfang mal angucken. Und ich habe einen Text aus Markus 11 mitgebracht. Wer eine Bibel dabei hat, der möge sie jetzt gerne anschalten, sagt man heute, glaube ich. Markus 11, ab Vers 12. Eine ganz bekannte Geschichte und ich finde sie faszinierend. Und zwar, wie ist das Setting? Also zu der Zeit, das war nur wenige Tage vor der Kreuzigung von Jesus, da ist Jesus tagsüber nach Jerusalem gegangen und dort hat er Dinge gemacht, die er eben so getan hat. Ja? Im Tempel Leute rausgeworfen und so weiter. Wir können das alles nachlesen. Wenn er da fertig war am Tag, dann ist er am Abend zu seinen besten Freunden zurückgegangen, nach Bethanien, nämlich zu Maria, zu Magda, zu Lazarus. Dort hat er dann mit den Jüngern übernachtet. Und am nächsten Morgen haben sie dann diese 2 Stunden oder wie lange das dauerte, Fußmarsch auf sich genommen und sind wieder nach Jerusalem gegangen. Das ist so der Kontext hier. Und jetzt da fange ich an zu lesen in Markus 11 ab Vers 12, erstmal bis 14. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Ich habe gegoogelt. Ich bin überhaupt kein Gärtner. Und ich habe mir mal Feigenbäume angeguckt. Und weil das Erste, was ich gefunden habe, war, dass die Zeit der Feigen so im Oktober war. Da erntet man die süßen, reifen Feigen. Die hat man entweder sofort gegessen oder getrocknet und dann als Proviant zu der Zeit verwendet. Aber weil Israel auch so ein schönes Klima hat, es ist ja direkt am Mittelmeer gelegen, schön warm, Feigen brauchen auch gar nicht so viel Wasser, bringen die mehrmals pro Jahr Frucht. Und die sogenannten Frühfeigen, die sind so Anfang Juni werden die reif. Die sind nicht ganz so groß, nicht ganz so süß, aber man konnte sie schon ernten. Und das hat man typischerweise nach dem Passafest gemacht. Ja, das heißt, man hat das Passafest gefeiert, danach ist man groß ernten gegangen. Und hier ist das noch 2 Wochen entfernt. Das heißt, es hätten Feigen da sein müssen. Ja, sobald die Blätter kommen und groß und grün werden, kommen auch die Feigen. Jesus hatte also guten Grund, dahin zu gehen und satt zu werden. Aber er fand keinen und deswegen verfluchte er diesen Baum. Und da steht extra, das hörten auch seine Jünger. Und ich bin mir sicher, was Markus uns hier sagen wollte, ist, Jesus nutzte die Gelegenheit für eine Lektion. Er hat sowohl den Jüngern als auch uns heute, wollte er etwas Bedeutendes mitteilen. Und das lesen wir in Vers 19. Also Jesus geht jetzt nach Jerusalem. Ich glaube, jetzt kommt die Austreibung aus dem Tempel und dann kommt er zurück. Und ab 19, da geht es weiter. Markus 11, Vers 19. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. Jesus erwiderte, hab Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dann wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Denn wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die wir jetzt hier aus dieser Geschichte ziehen können. Und ich habe mir vor allem 4 Gedanken gemacht. Jesus benutzt die Gelegenheit, die Jünger zu unterweisen. Ich habe 4 Punkte, auf die ich näher eingehen will für euch. Und das erste ist, was wir in Vers 22 lesen. Habt Glauben an Gott. Ich glaube, dass die meisten Leute, viele Christen, machen Schluss nach den ersten beiden Worten. Habt Glauben. Und das äußert sich dann darin, dass sie für irgendetwas beten und die ganze Zeit vor sich hin so im Kopf sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es wird wahr, ich glaube. Und das ist hier nicht gemeint. Habt Glauben an Gott. Es geht hier um eine Beziehung. Ja, wir können doch nur an jemanden glauben oder jemanden vertrauen, den wir kennen, oder? 2009 war so Wirtschaftskrise, ich glaube ein paar erinnern sich noch. Meine Frau und ich haben genau in der Zeit beschlossen, wir brauchen ein neues Auto, weil wir Nachwuchs bekommen hatten und haben die Gunst der Stunde genutzt. Ja, falls ihr euch nicht erinnert, es gab so eine Abwrackprämie. Das heißt, dass viele alte Autos verschrottet wurden und Neuwagen gekauft wurden und deswegen gab es eine ganze Schwemme von diesen Leasingrückläufern, die man quasi fast umsonst bekommen konnte. Ja, fast umsonst ist übertrieben. Wir haben also einen schönen BMW gekauft für, ich weiß nicht mehr genau, 14.000 Euro, glaube ich, waren es. Wir haben also Kaufvertrag unterschrieben und dann nach Oberhausen wollten wir fahren mit 14.000 Euro in bar im Gepäck. Und ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, man wird nervös. Gerade weil wir eine Woche vorher gelesen haben, dass jemand, der so ein Auto kaufen wollte, vor so einer Autohändler abgefangen und ausgeraubt wurde. Ja, ich habe also meine Frau eingepackt, wir haben noch einen guten Freund dabei gehabt und der hat noch Pfefferspray mitgenommen, man weiß ja nie, also mit 14.000 Euro hin. Jetzt stellt euch vor, das Problem, vielleicht erstmal das Problem an der Geschichte ist, eigentlich hatte ich was anderes vor. Ja, meine Freunde, die hatten geplant, zum Mittelalterfest nach Bückeburg zu fahren und ich habe mich schon voll darauf gefreut und jetzt musste ich nach Oberhausen das Auto abholen. Auch schön, aber ich hätte lieber das andere gemacht. Jetzt hätte ich irgendjemanden das Geld in der Hand drücken können und dahin schicken, oder? Man stellt euch das vor, da kommt irgendjemand vorbei, ich kenne ihn nicht. Ich spreche ihn an, du, hallo, hast du gerade heute Zeit? Ja, warum? Ich brauche ein Auto, hier hast du 14.000 Euro, bitte bring mir das Auto doch heute Abend da und da hin. Wie war der Name nochmal? Ach so, okay. Wer von euch würde das tun? Ich glaube niemand, oder? Warum nicht? Weil wir den Menschen nicht vertrauen können. Warum können wir nicht vertrauen? Weil man nur denjenigen vertrauen kann, den man kennt. Ist doch klar, ne? Vertrauen muss man sich verdienen. Wenn ich also Gott nicht kenne, wie kann ich ihm vertrauen? Und das ist die erste Lektion hier. Habt Glauben an Gott. 2 Kapitel vorher haben wir die gleiche Lektion eigentlich schon mal gehabt. Ja, da, falls ihr euch erinnert, in Markus Kapitel 9, ab Vers 14, ich lese das jetzt nicht durch, da geht es um einen besessenen Jungen. Ja, also die Jünger haben sich ein bisschen getrennt, Jesus geht mit einem Teil der Jünger weg, da ist dann ein Junge, der ist besessen, die Eltern kommen zu den zurückgebliebenen Jüngern. Und die Jünger kriegen den nicht ausgetrieben. Jesus kommt wieder und die Jünger gehen zu Jesus und sagen, wir können da nichts machen, wir kriegen den Dämonen nicht ausgetrieben. Wohlgemerkt, das war, nachdem sie die Vollmacht von Jesus dafür empfangen haben. Und sie kriegen es nicht hin. Und das Erste, was Jesus sagt, oh ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich denn noch bei euch bleiben, um euch das beizubringen? Und Jesus treibt den Dämonen aus. Und etwas später fragen die Jünger und sagen, warum ging das denn nicht? Wir möchten das jetzt genau wissen. Und Jesus sagt, diese Art von Dämonen kann man nur austreiben durch Gebet. Und manche Handschriften sagen noch durch Fasten. Fasten und Gebet. Wieso kann man dadurch Dämonen austreiben? So aus dem Kontext heraus macht das, also einfach so, diese Wörter machen nicht viel Sinn. Aber wenn wir das jetzt mal in Zusammenhang bringen mit habt Glauben an Gott, Gebet und Fasten sind Werkzeuge, um eine gute Beziehung zu Gott aufzubauen. Das heißt, diese Art von Dämonen, die kriegt man nur dann ausgetrieben, wenn wir eine gute Beziehung zu Gott haben. Das ist eigentlich das, was Jesus sagt. Ihr habt einen kleinen Glauben, weil ihr den Vater nicht gut kennt. Eure Beziehung ist das Problem. Also, willst du im Glauben etwas erleben, dann brauchst du die Beziehung zu Gott, eine lebendige Beziehung. Hier geht es nicht um eine Gesetzmäßigkeit. Ja, das ist mir ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, wenn wir eine gute Beziehung haben, dann passiert das und das. Ne? Mir geht es auch nicht darum, so eine Art Rezept zu machen, sondern mir geht es darum, die Grundlage für eine Gebetserhörung ist doch die, dass wir eine gute Beziehung zu Gott haben. Eine gute Beziehung können wir nur haben, wenn wir ihn kennen, wenn wir Zeit verbringen. Durch Gebet, durch Bibellesen und so weiter. Dann machen wir unsere Erfahrung und wachsen im Glauben. Das ist das erste ganz Wichtige. Viele Menschen drehen das um. Und sie sagen, okay, ich möchte erst das Wunder haben, weil dann weiß ich, dass was passiert und dann kommt die Beziehung. Und diese Menschen werden alle bitter enttäuscht. Erst die Beziehung, dann folgen daraus Gebetserhörungen. Der zweite Gedanke. Sprich es laut aus. Auch das Ergebnis. In Vers 23 und 24, ich lese das nochmal vor. Da steht, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dann wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was auch immer es sei. Wisst ihr, was immer wieder unterschätzt wird, ist das, was wir sprechen. Wenn das im Einklang mit dem kommt, was wir glauben. Wenn das Herz etwas glaubt und der Mund etwas sagt, dann kommen zwei Dinge zusammen und etwas Mächtiges geschieht. Ich glaube, das unterschätzen wir. In Römer 10 finden wir zum Beispiel das größte Wunder überhaupt. Da heißt es, wenn wir bekennen, dass Jesus Christus unser Herr ist und unser Herz glaubt, dass er von Gott, von den Toten auferweckt wurde, dann werden wir errettet. Das ist doch das größte Wunder überhaupt. Wenn Herz glaubt und Mund bekennt, dann passieren große Dinge. Beides muss zusammenkommen. Es ist wie zwei Seiten einer Medaille. Wenn es passiert, das ist das Rezept dafür, dass große Dinge passieren. Ich glaube, mit dem Glauben haben wir manchmal nicht so das Problem. Nur wir sprechen die Dinge nicht aus. Häufig auch, weil wir uns nicht zum Affen vor anderen machen wollen, oder? Wir haben so ein bisschen die Bedenken, was ist, wenn ich das sage und so weiter. Hier sagt Jesus aber, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Vergangenheit. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich um etwas bete, dann ist der Glaube so stark, dass ich davon ausgehe, dass ich es bekommen werde. In Philipper lesen wir, sagt Dank. Ja, bringt alles vor den Herrn und sagt Dank dafür. Ja, also schon danken, bevor man es hat. Das ist Glaube. In Hebräer 11, Vers 1, da steht, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und es ist so fest, wenn ich so krass vertraue, so stark glaube, dass ich es bekommen werde, dann kann ich auch schon Danke sagen. Das ist eigentlich die Idee hierhinter. Wir müssen es aussprechen. Auch wenn wir uns dann vielleicht das Gefühl haben, dass wir uns so ein bisschen vor anderen lächerlich machen könnten. Was ist, wenn es jetzt nicht passiert? Aber wir vergessen manchmal, dass Worte Macht haben. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ah, das geht noch. Und zwar, wir finden in der Bibel sehr, sehr häufig, wie wichtig die Zunge ist. In Sprüche steht zum Beispiel sowas wie, die Zunge entscheidet über Leben und Tod. In Jakobus steht, die Zunge ist wie ein kleines Ruder, das das ganze Schiff steuert. Und nein, es geht da nicht nur darum, dass wir andere Menschen beleidigen können, sondern es geht darum, dass um das Prinzip von Saat und Ernte. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion. Wenn wir nur Mais sehen, dann können wir keine Tomaten ernten. Durch die Worte, die ich spreche, sehe ich. Und ich kann auch nur das ernten, was ich sehe. In 4. Mose 14, ich glaube, wir alle kennen die Geschichte. Da geht es um das Volk Israel. Ja, sie sind gerade aus Ägypten raus, sie haben Wunder um Wunder gesehen und dann sind sie schnurstracks durch die Wüste durch und stehen jetzt vor den Toren des gelobten Landes. Und sie setzen 12 Spione ein und sie schicken sie in das Land. Und diese Spione kommen zurück und sie bestätigen alles, was Gott versprochen hat. Aber 10 von ihnen sagen, wir können da nicht rein. Gott sagt zwar, er hat uns das Land gegeben, aber das spielt keine Rolle. Dort gibt es Riesen und befestigte Städte. Habt ihr die Mauern gesehen? Die sind riesig. Wir können da nicht hin. Wir werden das verlieren. Wir können da nicht rein. 2 Spione haben gesagt, Leute, das spielt keine Rolle. Wir haben Gott auf unserer Seite. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer sind die beiden Spione? Wisst ihr das? Josua und Kaleb. Ganz genau. Josua und Kaleb. Gott findet das nicht so gut. Weil die ganze Zeit sind die Israeliten am Meckern. Die ganze Zeit sagen sie, wir verdursten, Gott hat uns hier hingebracht, damit wir sterben. Ne, wir hungern, Gott will uns wieder sterben lassen. Ach, lass uns zurück nach Israel gehen, nach Ägypten gehen. Sie waren bereit, Mose zu steinigen und dann zurück zum Pharao zu gehen, um sich wieder versklaven zu lassen. Das war die Situation hier. Sie wollten zurück. Und Mose, der gute Mann, der ist wieder als Fürsprecher eingetreten. Er tritt zwischen Gott und das Volk und bettelt um Vergebung. Das finden wir in 4. Mose 14 ab Vers 20. Oder da finden wir die Worte, die Gott dann sagt. 4. Mose 14 ab Vers 20. Da antwortete ihm der Herr, ich werde ihnen vergeben, wie du gebeten hast. Aber so wahr ich lebe und so wahr die Erde erfüllt wird von meiner Herrlichkeit, soll keiner dieser Menschen das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe, jemals sehen. Sie haben meine Herrlichkeit und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, miterlebt und mich trotzdem immer und immer wieder herausgefordert, indem sie meine Anweisungen nicht befolgten. In Vers 28 geht's weiter. Richte ihnen Folgendes aus. So wahr ich lebe, werde ich ihnen genau das antun, mit dem ihr mir in den Ohren gelegen habt, spricht der Herr. Ihr sollt hier in der Wüste sterben. Weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, soll keiner von euch, der 20 Jahre oder älter ist und gemustert wurde, seinen Fuß in das Land setzen, dass ich euch mit einem Eid zugesagt habe. Was gut Deutsch, was Gott hier sagt ist, was ihr immer und immer wieder ausgesprochen habt, so dieses Gott will, dass wir sterben, Gott will uns gar nicht dahin führen, Gott hat Böses im Sinne für uns. All diese Sachen haben sie immer und immer wieder gesagt. Und dann sagt Gott, ich vergebe euch, aber ihr werdet genau das ernten, was ihr gesprochen habt. Das, was wir aussprechen, hat Macht, hat Bedeutung. Und wenn wir immer und immer wieder Dinge aussprechen, die negativ sind, brauchen wir uns nicht wundern, wenn es auch genau so passiert. Ich möchte das nicht zu lang machen, hätte noch ein paar Beispiele. Ich überspringe das mal. Aber der Punkt ist, wir müssen das Richtige zur richtigen Zeit aussprechen. Und Jesus sagt hier, sprich zu dem Berg. Ja? Wir müssen es aussprechen, nicht nur im Herzen glauben, sondern auch aussprechen. Erst dann werden wir wirkliche Gebetserhörungen erleben. Hat sich schon mal jemand gefragt, warum wir laut beten? Hier ist die Antwort. Natürlich ist es praktisch, weil dann wir dann zusammen gebeten können und alle das hören. Aber auch, weil wir Dinge aussprechen. Der Berg, den Jesus hier anspricht, den kann man auch als Bild für unsere persönlichen Berge im Leben betrachten. Die persönlichen Hindernisse, die wir überwinden müssen, um voranzukommen. Die Stürme im Leben. Egal, was es ist. Und wisst ihr, wir erzählen gerne darüber. Wir reden mit jedem darüber. Und das ist so die Eigenart, die man auch häufig beobachten kann. Ja, wir reden zum besten Freund über unseren Berg. Wir reden zu unserem Ehepartner zum Berg, zu unseren Eltern. Wir reden sogar zu Gott zu unserem Berg. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir uns umdrehen müssen und zu dem Berg reden müssen, wie groß unser Gott ist. Das ist genau das, was Jesus hier sagt. Sprich es aus. Punkt 3. Der Wandel startet in der unsichtbaren Welt. In Vers 20 steht, dass der Baum bis zu den Wurzeln verdorrt war. Manche Übersetzungen sagen auch von den Wurzeln an verdorrt. Aber der Punkt ist, für ungefähr 24 Stunden blieb der Baum, wie er war, ohne Veränderung. Stellt euch die Situation vor. Jesus, ich meine, stellt euch das mal vor. Da ist ein Weg, die Jünger gehen dahin, und Jesus sagt, ich habe Hunger. Und Petrus denkt sich, stimmt, wir haben das Frühstück vergessen, so ein Mist. Ja. Und dann guckt Jesus zur Seite und so 50 Meter an der Seite, so ein paar Grasbüschel sind da, ein bisschen sandige Erde und ein Feigenbaum. Und Jesus geht dahin und die Jünger warten beim Weg. Und auf einmal fängt Jesus an, diesen Baum anzuschreien. Ja. Ich kann mir das richtig vorstellen. Ja. Johannes guckt zum Petrus, guckt Jesus an, guckt Petrus an. Spricht er jetzt mit Bäumen? Was macht er? Ja, hier steht extra, die Jünger hörten das. Also können wir davon ausgehen, dass Jesus diesen Baum anschrie. Du Feigenbaum, nie wieder sollst du essen. Er schrie ihn an. Und der Feigenbaum stand da. Hatte schöne grüne Blätter und ihm ging es gut. Und ich bin mir sicher, als alle weggingen, guckten die Jünger zurück. Feigenbaum steht immer noch da. Hallo, mir geht's gut. Und sie kommen, sie gehen nach Jerusalem, sie machen dort irgendwas und sie kommen zurück. Und ich bin mir sicher, jeder der Jünger guckte auf diesen Feigenbaum. Sie suchten schon von Entfernung. Und da steht der Feigenbaum. Alles super, Jungs, Jesus kann mir nichts. Das ist mir egal, was er sagt. Und am nächsten Morgen kommen sie hin und sofort sehen sie aus der Entfernung, Rabbi, der Feigenbaum, er ist tot. Und wir sehen auch hier, das ist ein absolut übernatürliches Ereignis. Wenn ein Baum vertrocknet, dann passiert das nicht in 24 Stunden. Nur so mal als Hinweis. Das dauert länger. Und die Jünger sehen es. Und daran sehen wir auch, dass die Jünger wirklich darauf geachtet haben. Der Punkt ist aber der, 24 Stunden steht der Feigenbaum mit aller Pracht da und man konnte keine Veränderung feststellen. Wenn wir beten, dann beginnt es in der unsichtbaren Welt. Und häufig sehen wir keine Änderung. Mir gefällt das Bild, das gezeichnet wird bei Daniel in Kapitel 10. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Daniel betet, weil er was wissen will. Er will was ergründen. Und er betet und er kriegt keine Antwort. 21 Tage nicht. Und dann erscheint ihm ein Engel. Und der Engel entschuldigt sich dafür. Und er sagt, tut mir leid. In dem Moment, wo du gebetet hast, wurde ich entsandt. Aber ich wurde aufgehalten von einem Fürsten Persiens. Und es gab eine große Schlacht, einen großen Kampf. Und erst als der große Engelfürst Michael kam, konnte ich mich aus dieser Situation befreien und zu dir durchbrechen. So lange habe ich aber da gesessen und gekämpft, um zu dir zu kommen. Und ich finde, dieses Bild zeigt, dass wir manchmal vergessen, dass um uns herum ein unsichtbarer Kampf tobt. Und wenn wir beten und etwas brauchen, dann dauert das manchmal. Aber die Veränderung beginnt sofort. Wenn wir beten, erhört Gott. Wir sehen es nicht. Wir spüren es vielleicht nicht. Und es mag auch Jahre noch dauern, aber es beginnt sofort. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder klar machen. Hört nicht auf zu beten, nur weil etwas nicht sofort, augenblicklich sich ändert. Manchmal dauert es einfach. Der vierte Punkt. Wenn wir den letzten Vers lesen, der setzt mir manchmal so, oder hat mir eine Zeit lang immer Fragezeichen aufgesetzt. Vers 25. Wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihn, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Jo, was hat das jetzt mit Glauben zu tun? Die Antwort ist, Jesus gibt eine Lektion zum Glauben. Und hier am Ende lehrt er zugleich das Schlimmste und das häufigste Hindernis im Glauben. Er sagt, hier, das ist, so werden Gebete erhört und hier ist die große Gefahr. Hier ist die Unvergebung. Wenn wir nicht vergeben, dann haben wir ein fundamentales Problem. Wir vergiften uns sozusagen selber. Aber warum? Warum ist das Nichtvergeben so schlimm? Ich meine, ich kann doch nicht immer allen Leuten vergeben. Ja? Und manche Leute, die haben echt so schlimme Sachen gemacht, die haben es zu Recht verdient, dass ich ihnen nicht vergebe. Wieso will Jesus jetzt, dass wir allen vergeben? Was? Warum? Zuallererst, weil Vergebung eine rein göttliche Eigenschaft ist. Und es ist so unglaublich wichtig, dass Jesus dem ein Gleichnis spendiert. Ja, wir kennen das Gleichnis von dem, der viele Schulden hat und von seinem Herrn Vergebung erfährt und diese Vergebung nicht weitergibt. Wir haben diese Vergebung erfahren. Wir haben eine unfassbare Vergebung erfahren. Also sollten wir sie auch weitergeben. Das ist ein göttliches Prinzip. Ich habe es eben schon mal gesagt, Saat und Ernte. Und vergeben heißt hier wörtlich loslassen und wegschicken. Wegschicken, nicht behalten. Kennt ihr das Sprichwort, das Kriegsbeil begraben? Ich glaube, viele Menschen begraben nur die Klinge und lassen diesen Stab rausgucken aus der Erde, damit sie ganz schnell zugreifen können und das Kriegsbeil wieder rausholen können. Und genau das ist nicht gemeint, sondern eine umfassende, unglaubliche Vergebung. Ich möchte euch ganz kurz ein Beispiel geben. Auch da lese ich den Text nicht, ihr könnt das nachlesen in Hiob Kapitel 42. Wir alle kennen die Geschichte von Hiob. Hiob wurde in großen Leiden, wurde auf ihn gebracht und auch wenn er nicht anfängt zu zweifeln an Gott, wird er, sagen wir mal, ganz schön arrogant. Und er sagt, oh, Gott irrt sich und Gott weiß nicht Bescheid. Ich weiß es besser als Gott, denn ich bin gerecht und so weiter. Wir alle kennen das. Irgendwann taucht Gott auf. Und ich würde sagen, wäscht Hiob ganz schön den Kopf. Ja, wir kennen alle diese Aussprüche. Ne? Lieber Hiob, weißt du denn, wie viele Sandkörner an Stränden, an dem Meer sind? Ne? All diese Geschichten, ne? Wir kennen das. Gott wäscht Hiob ganz schön den Kopf und sagt, du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst. Du hast nicht gut gesprochen. Was du gesagt hast, das ist so daneben. Was macht Hiob? Er tut Buße. Asche auf sein Haupt. Er verneigt sich. Er sagt, vom Hörensagen habe ich dich vernommen. Jetzt hat mein Auge dich aber gesehen. Und ich erniedrige mich, ich demütige mich, ich habe falsch gelegen. Und direkt der nächste Vers, da dreht Gott sich um und er fängt an, mit den Freunden von Hiob abzurechnen. Ja, weil die haben nämlich auch nicht gut geredet. Und lest euch das durch. Er fängt an mit, warum habt ihr nicht so treu und gerecht gesprochen wie Hiob? Er hat doch Hiob gerade die Nase lang gezogen, weil der nicht so treu und gerecht gesprochen hat. Aber Hiob hat Buße getan. Er hat Vergebung erfahren und in dem Moment ist das für Gott gelöscht. Und zwar so unglaublich, dass es nicht mehr da ist. Gar nicht mehr. Und Gott wird es auch nie wieder rausholen. Warum ist das wichtig? Weil wir, glaube ich, manchmal ein größeres Problem mit Vergebung haben als Gott. Wir können es manchmal, glaube ich, gar nicht verstehen, wie umfassend Vergebung von Gott ist. Er vergibt und wenn er vergibt, dann so unfassbar. Ich muss noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich war mal in Kanada in einer Gemeinde. Und diese Gemeinde, es war so eine eher strenge Sorte. Ne? Wir waren im Urlaub da, also bin ich da mal hingegangen mit meiner Nichte, weil ich wollte, dass sie da mal zum Gottesdienst geht. Und dann kam eine Predigt. Ja, und die Predigt war aus 4. Mose, glaube ich. Und letzten Endes war der Inhalt der Predigt, zweimal vergibt Gott dir für die gleiche Sünde, beim dritten Mal hast du Pech. Das war die Predigt. Ich war ein bisschen verwirrt. Und ich habe lange mich gefragt, wie komme ich auf sowas? Weil der Prediger nicht daran glauben konnte, dass wenn etwas vergeben ist, es weg ist. Gott führt keine Strichliste. Egal was es ist, das gibt es für Gott nicht. Oh, jetzt hast du schon wieder die gleiche Sünde getan. Weil wenn wir Buße getan haben und Vergebung erfahren haben, dann holt Gott es nicht mehr raus. Also für alle Christen, die sich selber gerne zerfleischen und sagen, ich habe schon wieder das Gleiche gesündigt, diesmal wird Gott mir nicht vergeben. Nein, es ist nicht so. Wenn Gott vergibt, dann ist es weg. Und genau so sollen wir auch vergeben. Wenn wir vergeben, muss es weg sein. Und dann holen wir nicht alte Kamelle beim nächsten Streit wegen irgendwas anderem raus. Das ist der Punkt. Und das soll unser normaler Weg im Leben sein. Wenn wir uns also mal gestritten haben und das Ding ist beigelegt und wir streiten uns wieder, derjenige, der als erstes den letzten Streit nochmal rausholt, der hat ein Problem, Vergebung zu üben. Und wisst ihr, wenn wir nicht vergeben, sind wir ungehorsam. Wir folgen nicht diesem göttlichen Prinzip der Vergebung. Und das heißt wiederum, jetzt sind wir wieder beim ersten Punkt, darunter leidet unsere Beziehung zu Gott, wenn wir nicht vergeben. So, und jetzt sind wir im Kreislauf drin. Wenn unsere Beziehung zu Gott leidet, werden wir weniger Gebetserhörungen erleben. Vergebung ist fundamental und ich glaube, es ist die größte Gefahr, die wir haben. Also Unvergebung meine ich. Wenn wir nicht vergeben, das ist die größte Gefahr in unserem Glaubensleben. Und ich weiß, vergeben ist nicht einfach. Und ich weiß, dass manchmal auch wirklich tiefe Wunden gerissen wurden. Und häufig dauert es ein Leben lang zu vergeben. Ich kann nur sagen, es ist es wert. Es gibt ein Sprichwort. Ja? Wenn man vergibt, stellt man fest, also oder andersrum, ich war immer gefesselt von Unvergebung. Und wenn ich vergebe, stelle ich fest, dass der Gefesselte oder der Gefangene ich selber war. Der Punkt ist, wir müssen uns selber daraus befreien. Am Ende helfen wir uns selber. Nicht verwechseln, vergeben und vertrauen. Vergeben ist ein Geschenk an unsere Umwelt. Und es gibt kein Gegengeschenk, also wir erwarten keine Gegenleistung. Es ist ein Geschenk an unsere Umwelt. Das heißt nicht, dass wir naiv sein müssen und jedem Menschen vertrauen müssen. Vertrauen ist etwas, was man sich verdienen muss. Und da komme ich wieder zum ersten Punkt. Vertrauen heißt, jemanden zu kennen. Also ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Das sind die vier Gedanken, die ich euch mitgeben wollte, was wir hier lernen konnten, was Jesus versucht, seinen Jüngern und uns beizubringen. Erstens, habt eine Beziehung zu Gott, eine gute Beziehung, eine lebendige Beziehung. Redet mit ihm, hört ihm zu. Und nicht nur das Tischgebet, sondern vielleicht auch mehr. Verbringt Zeit alleine mit ihm. Wir müssen Gott doch kennen, damit wir ihn vertrauen können. Gut kennen. Dazu gehört auch, dass wir zum Beispiel wissen, wie Gott so tickt, dass wir seinen Charakter kennen, dass wir auch wissen, was für Verheißungen er gemacht hat. Wer kennt alle Verheißungen aus der Bibel auswendig? Das ist eine Frage, die ich gerne stelle, weil ich auch nicht. Ich habe mal gezählt und ich habe, glaube ich, bei 600 aufgehört zu zählen. So unfassbar viele Verheißungen macht Gott in der Bibel. Und wenn Gott eine Verheißung macht, dann ist das ein Naturgesetz. Jetzt kommt der Physiker in mir hoch. Das ist ein Gesetz und es ist wahr. Und er wird es nicht ändern. Tut gut, wenn wir das wissen und wenn wir Gott kennen. Zweitens, wir müssen, wenn wir Dinge auch wirklich haben wollen, müssen wir es aussprechen. Im Herzen glauben und aussprechen. Laut aussprechen. Drittens, manchmal müssen wir uns in Geduld üben. Es dauert manchmal. Manchmal vergeht eine gewisse Zeit. Aber niemals fällt ein Gebet ungehört zu Boden. Gott hört es und er reagiert immer. Viertens, Vergebung. Der größte Feind vom Glauben ist Unvergebung. Oder der größte Freund ist Vergebung. Lass uns das mitnehmen. Lass uns das wirklich mal mitnehmen und darüber nachdenken. Amen.